Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendo Nauten. Wir erkunden das Nintendo-Universum ein Spiel nach dem anderen. Und meine Güte, nach dem Nintendo-Partner-Showcase, der ja nicht so gut ankam, gab es trotzdem noch viele Neuankündigungen und auch Veröffentlichungen von Spielen. Beispielsweise wird der herausfordernde 3D-Plattformer Super Meat Boy 3D in diesem Jahr auch für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Quasi das Spiel für alle, denen die 3D-Marios zu leicht sind. Mit Disgaea Mayhem erscheint im Sommer 2026 ein Action-Rollenspiel der Strategiespielreihe, quasi ein Ableger, und als N.A. müsst ihr dann leveln, Dämonen rekrutieren und beim Dark Chocolate Assembly Anträge irgendwie durchbringen und Aufträge meistern, um dann eben für die Kämpfe gerüstet zu sein. Und das Spiel erscheint dann für PS5, Switch und Switch 2. Die Switch 2 Fassung ist eine Game Keycard und außerdem gibt es ein NES exklusive Limited Edition mit Deluxe Edition des Spiels, Artbook, den Soundtrack auf CD, ein Acryl-Standy, ein Acryl-Schlüsselanhänger und eine Sammlerbox. Also das kann man nur im NIS-Shop bestellen. Tragami Games hat außerdem bekannt gegeben, dass Lollipop Chainsaw Repop Nintendo Switch 2 Edition weltweit am 28. Mai auf den Markt kommen wird. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 26. März geplant. Auf Nintendo Music ist ab jetzt auch der Soundtrack von Super Mario Land 2 6 Golden Coins verfügbar. 35 Tracks mit einer Laufzeit von ungefähr 30 Minuten waren's. Und völlig aus dem Nichts veröffentlicht Nintendo am 19. Februar die digitale Fassung von Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition. Oh, was freute ich mich über diese Ankündigung. Ja, schließlich stoppte ich im letzten Jahr die Switch 1 Variante, weil ich eben genau auf eine Switch 2 Umsetzung spekulierte. Und jetzt konnte ich einfach für 5 Euro auf die Switch 2 Fassung upgraden und das tat ich dann sofort. Wer eine physische Fassung irgendwie haben möchte, der muss sich allerdings noch bis zum 16. April gedulden. Und was soll ich sagen? Ich bin zufrieden. 4K-Auflösung und 60 FPS ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und so genieße ich das Spiel bisher 6 Stunden lang. Ich bin aber auch jemand, der zu 90% die Switch 2 am Fernseher nutzt. Seid ihr dagegen Handheld-Spieler, würde ich an eurer Stelle zweimal überlegen, ob ihr jetzt schon auf die Switch 2-Fassung aktualisieren sollt, denn im Handheld-Betrieb ist die Auflösung miserabel, also zumindest sehr schlecht irgendwie. Da haben quasi die Hintergründe diesen Van Gogh-Effekt und sehen dann aus wie ein seltsames, künstlerisches, verwaschenes Gemälde. Das liegt wohl am Upscaling und den einfachen Upscaler, den sie dann nutzen, der eben bei dieser niedrigen Handheld-Auflösung irgendwie schlapp macht. Denn leider nutzt das Spiel kein DLSS und daher muss man mit solchen Artefakten und den schlechten Ergebnissen leben. Hoffentlich wird da noch ein Patch veröffentlicht, denn die Texturen bewegen sich auch so manchmal und das sieht dann einfach ein bisschen komisch aus, wenn alles so verwaschen ist und dann die Texturen hin und her hüpfen irgendwie manchmal. Da gibt's auch alles Fachbegriffe für, weiß ich jetzt nicht, aber man sieht das schon mit einfach bloßen Auge ohne Lupe. Immerhin hat man die 60 FPS auch im Handheld-Modus. Aber das ist eben bei dieser schlechten optischen Darstellung irgendwie ein schwacher Trost. Also da muss man sich jetzt schon überlegen, will ich die Switch 1 Fassung spielen und lebe mit 30 FPS? Dafür habe ich zwar auch eine schlechte Auflösung, aber zumindest wirkt das alles klarer als auf der Switch 2 mit diesem seltsam verwaschenen Hintergründen. Aber dafür habe ich dann da 60 FPS. Wenn man genau hinsieht, gibt es einige der Probleme auch am Fernseher, Stichwort bewegende Texturen im Hintergrund, aber da muss man dann schon bewusst drauf achten und die Bildqualität ist halt trotzdem deutlich besser und es ist nicht dieses Verwaschene, was man im Handheld da sieht. Also ich habe jetzt keine Probleme, das Spiel im Dock-Modus weiterzuspielen. Wäre ich ein reiner Handheld-Spieler oder würde ich vermehrt auf Handheld spielen, würde ich mir überdenken, ob das jetzt aktuell lohnend ist. Und wie gesagt, da hoffe ich einfach, dass das noch verbessert wird durch Patches. Ja, vielleicht wäre es auch einfach klüger gewesen, auch diese digitale Fassung erst am 16. April zu veröffentlichen, wenn vielleicht diese Probleme behoben sind. Technisch einen deutlich besseren Eindruck macht dagegen Resident Evil Requiem, für mich ein Referenztitel für die Switch 2, zumindest was auch jetzt die visuelle Darstellung angeht. Natürlich sieht die PS5-Fassung besser aus und von der PS5 Pro mit dem neuen PSSA, da müssen wir jetzt gar nicht reden, das ist so unfassbar gut aussehen, so scharf. Das ist ein PS5 Pro Referenztitel. Da ist auch Raytracing dann irgendwie aktiviert. Man sieht, man spielt dann quasi mit 4K 60 FPS mit Raytracing. Das sieht so, so unheimlich gut aus. Sehr, sehr beeindruckend. Da hat Capcom wirklich abgeliefert. Aber die Switch 2 Fassung ist gut genug. Ja, also das muss man halt sagen, die Auflösung ist auch da scharf. Man hat zwar kein Raytracing, man hat das schlechtere Haar, man hat eine schlechtere Beleuchtung. Dafür werden größtenteils die 60 FPS gehalten. Und zu keinem Zeitpunkt während meiner so 2-3 Stunden Spielzeit dachte ich, boah, da hätte ich mir aber lieber die PS5-Fassung gekauft. Die Switch 2 ist ja wirklich schlecht. Gar nicht. Ja, also ich würde so weit gehen und sagen, dass wenn jemand nur eine Switch 2 besitzt, dass der dann perfekt zufrieden mit dem Erlebnis sein wird. Ja, also die Zeiten, in denen Third-Party-Spiele so mit riesigen Downgrades daherkamen und man irgendwie froh war, dass die überhaupt irgendwie auf der Switch 1 laufen, die sind hoffentlich vorbei. Es ist sehr beeindruckend, was die Switch 2 zu leisten vermag. Und das Spiel ist wirklich lohnend für diese Konsole. Und man hat ja dann auch den Vorteil, dass man im Handheld-Modus spielen kann. Also wenn ihr mehrere Konsolen besitzt, dann müsst ihr halt irgendwie abwägen, will ich ein gutes Ergebnis haben mit der Switch 2, wo ich auch am Fernseher und Handheld spielen kann, oder will ich dann eben auf Handheld verzichten und dafür habe ich dann am Fernseher eine nochmal bessere Fassung. Wobei man sagen muss, die Series S, die ist teilweise schlechter als die Switch 2 Fassung. Das sollte man irgendwie anmerken. Also besser sind höchstens PS5, Xbox Series X und natürlich die PS5 Pro. PC sowieso, wenn ihr die richtigen Grafikkarten und alles habt. Aber die Switch 2 ist nicht die schlechteste Fassung. Und das ist doch auch sehr positiv. Zumal schlecht, wie gesagt, das muss man ja gewichten. Schlecht heißt hier im Vergleich zu den anderen. Alleinstehend ist das eine absolut gute Portierung. Und extrem, extrem positiv überrascht hat mich das Ganze. Und spielerisch ist das Spiel auch gelungen, zumindest in den Anfangsstunden. Ich finde den ganzen Anfang, auch wenn er sehr ruhig und sehr langsam ist, gehört mit zu den besten Anfängen der Serie. Also das Setting hat mir da gut gefallen. Und am Anfang seid ihr in einem Hotel, was seit ein paar Jahren nicht mehr benutzt wird. Super. Ja, es hat von der Atmosphäre schon einfach verdammt viel. Oder macht von der Atmosphäre ganz viel richtig. Ihr spielt abwechselnd Grace Ashcroft und Leon Kennedy. Standardmäßig sind die Ashcroft-Abschnitte in der Ego-Perspektive zu spielen, wie in Resident Evil 7 oder Village, während Leon in Third-Person Roundhouse-Kicks verteilt. Und damit haben wir dann auch schon den größten spielerischen Unterschied beschrieben. Grace schleicht sich zum Beispiel durchs Hotel oder Sanatorium und kann sich kaum wehren. Und ihr müsst ständig mit Waffen und Munition haushalten oder bei kleinen Rätsel lösen. Und es werden eigentlich nie, ihr werdet nie genug Munition haben, um irgendwie alle Gegner zu besiegen. Es ist also extrem stimmungsvoll, die Atmosphäre ist toll und das erinnert extrem an die klassischen Spiele oder eben auch an Resident Evil 7. Während Leon Kennedy deutlich von Resident Evil 4 oder gar 6 inspiriert ist und sich diese Abschnitte dann wie Actionspiele anfühlen. Munition gibt es genug und ihr metzelt euch dann einfach durch diese Zombie-Horden. Bisher sind diese Abschnitte ja deutlich kürzer als die von Craze. Und dienen dann eher so wie eine kurze Auflockerung nach den atmosphärisch dichten Craze-Leveln. Wie gesagt, habe erst so zwischen 2 und 3 Stunden gespielt, deswegen sind das auch extrem frische Eindrücke meinerseits. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob die Struktur des Spiels sich dann später ändert. Aber alles, was ich bisher erlebt habe, gefällt mir sehr gut. Die Zwischensequenzen, der Oberboss oder der ich nehme an, es ist der Oberboss. Da passt so viel, ja, und es fühlt sich extrem gut an, wieder ein gutes Resident Evil Spiel auf einer Nintendo-Konsole zu haben, wie damals auf dem GameCube, als so tolle Remakes Resident Evil Zero und auch Resident Evil 4 als die Krönung erhielten. Und jetzt mal ein aktuelles Resident Evil Spiel in guter Qualität und zwar nativ auf der Konsole und nicht als irgendwelche Cloud-Version. Chapeau, super. Mit Mario Tennis Fever hat Nintendo zudem vor ungefähr 2 Wochen auch die Krönung der Mario Tennis Serie veröffentlicht. Und ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, aber der Abenteuermodus ist schlecht oder Metacritic war doch nur 77. Und das ist beides richtig. Aber ich verstehe einfach nicht, wieso die Reviewer das Spiel so abgestraft haben. Technisch ist es das beste Mario-Tennis-Spiel. Die Charaktermodelle sehen so unfassbar gut aus, haben Details und endlich hat Mario auch eine runde Nase und nicht eine eckige, denn das hatte er selbst noch in Mario Tennis Aces. Da haben also die Polygone nicht ausgereicht, um da wirklich eine runde Nase zu erschaffen, jetzt schon. Und es ist einfach toll. Also die Charaktermodelle, die Chords, die Zuschauer anzusehen, ist alles eine Freude. Tolle Animationen, die Lichteffekte, dazu alles knackscharf und 60 FPS und irgendwie glaube ich aber, dass die Reviewer Gedächtnislücken hatten, wie umfangreich die früheren Spiele waren. Ja, ich meine, es wurde oft der Story-Modus kritisiert. Dabei hatten die Konsolenspiele nie einen Story-Modus, außer jetzt Mario Tennis Aces. Die Gameboy und GBA-Fassungen, die waren so ein JRPG-Light, aber das konnte man in 7 bis 10 Stunden durchspielen und das war auch mehr der Ersatz für die fehlenden Multiplayer-Modi. Und die anderen Spiele hatten meist einen klassischen Turniermodus und ein paar Minispiele, das war's dann. Ultra Smash für die Wii U, die hatte so einen Knockout-Modus oder wie der hieß, wo man dann 30 Einzelmatches nacheinander austragen musste. Und wenn man die alle gewonnen hat, dann liefen die Credits. Ultra Smash ist auch das Spiel mit dem geringsten Umfang. Und ich habe absichtlich noch mal vor dem Release von FIFA alle Konsolen-Mario-Tennis-Spiele durchgespielt, um eben so einen frischen Vergleich zu haben. Und Mario Tennis auf dem N64 hatte 16 Charaktere, sowie 4 Bonuscharaktere, die man dann aus dem Game Boy Color Spiel hätte importieren können. Es gab 18 Kurse insgesamt. 7 davon mussten freigespielt werden, sei es durch Meisterung von Minispielen oder durch den Gewinn von Turnieren im Einzel oder Doppel. 5 lassen sich wiederum nur über die Game Boy Color Fassung importieren. Also wenn ihr keinen Game Boy Color mitsamt Spiel hattet, hattet ihr dann eben nur Zugriff auf die 5 Plätze und konntet weitere 7 oder so dann freispielen. Es gab 6 verschiedene Turniere. 3 weitere können dann auch freigespielt werden. Es gibt 3 Minispiele, glaube ich, mit Ringshot, Piranha Challenge und Bowser Stage. Und das war halt so das Ding. Und dann hat man im Prinzip, weil die Turniere auch sehr kurz waren, in 1-2 Stunden mehr oder weniger das Spiel durchgespielt. Und dann hat man noch ein bisschen länger gebraucht, um dann alles freizuspielen. Aber das war es eigentlich. Also klar, damals war das dann neu und spielerisch gut und ein 3D-Tennis und so weiter. Aber wenn wir über Alterung reden Und über den Inhalt ist das halt einer der schwächeren Spiele, auch wenn ich das Gameplay bei dem Spiel immer noch schätze, weil es so rudimentär, so oldschool ist, so noch ohne die Gimmicks und wirklich auch reines Tennis, also mehr reines Tennis war. Mario Power Tennis auf dem GameCube dagegen gehört zu den Lieblingen vieler und hatte dann auch gefühlt das Gameplay perfektioniert und hat dann auch diese Power und Defensive Shots als Neuerung eingeführt. Es gab da 8 Turniere, 18 Charaktere, von denen 4 freigespielt werden müssen. 8 Minigames, davon waren aber 2 Bosskämpfe. Es gab 10 Plätze und darunter auch so den ganz coolen Mario Classic Court, der an dem allerersten Mario Bros. Angelegt war. Das war ein solides Spiel, was aber auch, wo man jetzt nicht 10 Stunden braucht, um alles durchzuspielen. Das hat man auch alles deutlich früher erspielt. Ist aber ein gutes Spiel. Mario Tennis Ultra Smash habe ich eben erwähnt, wie dürftig da der Inhalt war. Aber dort gab's eben nur diesen Mega Battle Mode, in dem das Gimmick besonders gezeigt wurde. Und das Gimmick ist eben, dass im Spiel Mega Mushrooms auf das Spielfeld geworfen werden. Und wenn ihr diese berührt, werdet ihr riesig. Und das ist dann vielleicht für 1-2 Partien ganz witzig, bis man bemerkt, wie unausgewogen diese Spielmechanik ist. Denn wer lange groß bleibt, gewinnt einfach. Und das macht dann eben auch keinen Spaß. Das ist quasi wie ein aktivierter Cheat und der andere Spieler kann dagegen gar nicht so viel machen und das langweilt dann sehr schnell. Dann eben noch die Knockout-Challenge, die ich eben erwähnt habe mit den 30 Gegnern, die man besiegen muss. Dieser Modus ersetzt die Turniere komplett, denn es gibt keine Turniere in diesem Spiel. Ja, und wer keine Lust hat, eben als Riese zu spielen, der kann dann auch klassisches Tennis spielen und als einziges Minispiel gibt's dann Mega Ball Rally und da versucht man eben den längsten Ballwechsel zu schaffen und mit der Zeit wird dann der Ball immer kleiner. Und das war Mario Tennis Ultra Smash, was wahrscheinlich einfach vom Umfang her auf jeden Fall das schlechteste Mario Tennis Spiel ist. 16 Charaktere hat es auch nur gehabt, von denen ihr 4 erspielen müsst. Es gab 9 Plätze im Spiel und das Schlimme an den Plätzen ist, dass es alles Standardplätze im gleichen Stadion sind, wo eben nur der Belag anders ist, also eben Teppich, Gras oder Sand. Und dazu gibt's noch extra Beläge wie irgendwie Eis oder Rebound oder dieser Morph Court, der dann für jede Platzseite ständig den Belag ändert. Aber ja, es ist immer dasselbe Stadion und da hat Camelot wirklich so nur das aller Nötigste irgendwie rausgebracht. Deswegen, das war ja auch ein Wii U Vollpreistitel, wobei Wii U Vollpreistitel ja günstiger sind als Switch 2 Vollpreistitel. Ich glaube, wie teuer war Wii U? 50 Euro oder irgendwie sowas. Und ich bin großer Tennis-Fan, für mich damals auch eine Enttäuschung und deswegen habe ich das auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht insgesamt 10 Stunden in meinem Leben gespielt oder irgendwie sowas. Weil es vom Gameplay her ganz gut ist, darüber kann man nichts meckern, aber das Gimmick ist doof und der Umfang ist zu gering. So einfach ist das. Mario Tennis Aces hatte dann ähnlich wenig Content, als es 2018 veröffentlicht wurde. Und das ist auch ein Grund, warum ich das auch so um die 10 Stunden im Jahr 2018 nur gespielt habe. Ich habe nach 7 Stunden den Story-Modus beendet und dann habe ich ein paar Modi getestet, die halt eben irgendwie da waren, kurz Multiplayer und dann war ich im Prinzip fertig und hab's danach nicht mehr groß angerührt, eben bis jetzt, als ich es nochmal komplett durchgespielt hatte und jetzt in diesem Jahr hat es dann auch viele Inhalte. Und jetzt hat es ein gutes Niveau, aber hilft ja nicht, wenn man da ein Jahr drauf warten musste. Denn zum Start gab es irgendwie 3 Turniere, paar Online-Modi und Minigames. 3 Monate später wurden hier Double Class im Online-Turnier hinzugefügt. Dann hat man wieder Wochen warten müssen. Da wurden Koop-Challenges eingefügt und man musste wirklich ein Jahr warten, bis dann 14 weitere Charaktere verfügbar waren und dann halt auch neue Minispiele dazu kamen. Das ist halt echt schade. Haben halt viele Spieler waren da schon längst weitergezogen. Und immerhin gab es diesmal 10 Plätze und nicht mehr im selben Stadion, sondern es gab immer einen anderen Belag, ein anderes Stadion. Es gab Special-Plätze wie damals beim GameCube-Spiel, Inferno Island, Piranha Plant Forest und das Piratenschiff mit dem nervigen Mast in der Mitte. Also deswegen Mario Tennis Aces zum Start deutlich schlechter als FIFA. Mario Tennis Aces heutzutage ähnlichen Umfang wie Mario Tennis FIFA, bisschen weniger. Denn jetzt kommen wir zu Mario Tennis FIFA, was 38 Charaktere hat und damit so viele wie noch nie. Und auch alle Aces-Charaktere sind enthalten. Es gibt 14 Plätze, von denen 8 freispielbar sind. Unter diesen Plätzen gibt es dann auch wieder Special-Mode-Plätze, wie im GameCube oder teilweise bei Aces. Es gibt 30 FIFA-Schläge, wovon 24 freigespielt werden müssen. Es gibt 5 verschiedene Minispiele und 4 Score-Challenges. Außerdem 3 Turniere, die im Einzel- oder Doppel gespielt werden können. Der Adventure-Modus ist leider nur ein viel zu langes Tutorial. Ja, es gibt so eine rudimentäre Geschichte, wo ihr irgendwie in Baby Mario verwandelt werdet und versuchen müsst, wieder erwachsen zu werden. Und nebenbei müsst ihr noch eine Medizin für Daisy finden, die krank ist. Gut. Spannend wird's da nicht. Es ist außerdem befremdlich, dass das Spiel mit so einem Trainingsspiel startet, um euch die Grundlagen zu zeigen. Und danach befindet ihr euch dann in dieser Tennisakademie und müsst das alles nochmal machen, nur sehr viel öfters, ja, mal ein Minispiel, dann ein Match, dann werdet ihr stärker und könnt das nächste Minispiel spielen und danach das nächste Match austragen. Die Gegner werden dann stärker und zwischendurch zur Auflockerung gibt es Quizfragen rund um Tennis irgendwie zu meistern. Das Setting der Akademie ist wirklich hübsch und man kann sich dort frei bewegen und auch mit den NPCs reden und auch optionale Matches bestreiten. Das wirkt dann für einen Moment wie die alten Gameboy-Spiele, nur eben in 3D, aber das hier ist halt kein JRPG, sondern ein 2 Stunden langes Tutorial in einer hübschen Verpackung. Und nach diesen 2 Stunden ist dann der Story-Modus noch nicht vorbei, sondern nur der Akademie-Teil und dann geht's eben weiter, um die Story aufzulösen. Ihr müsst ja stetig noch erwachsen werden und die Medizin finden. Und das dauert dann nochmal so 2 Stunden, also insgesamt 4 Stunden und ihr habt wahrscheinlich alles gesehen. Ich habe ungefähr 4,5 Stunden gebraucht, da ich noch versucht habe, alle optionalen Matches zu bestreiten. Und ehrlicherweise habe ich mich während dieser Zeit schon gelangweilt. Die Challenges im Story-Modus sind kaum vorhanden, die Bosskämpfe sind okay. Nicht prickelnd, ja, ist irgendwo okay, aber stattdessen habe ich in dieser ganzen Spielzeit so darüber nachgedacht, was das alles hätte werden können mit ein bisschen mehr Aufwand, mit vielleicht wirklich diesen Rollenspielmodus, mit weniger Tutorial, mehr Challenges und der Story-Modus in Mario Tennis Aces, wie gesagt, der war was rudimentär. Es gab nur eine lineare Worldmap und dann hat man da Challenges und Herausforderungen bestritten und Matches bestritten. Aber die fordernden Challenges waren auch wirklich fordernd und wenn man gerade alle hier die 4 oder 5 Schläger freispielen wollte, dann waren die Challenges direkt davor auch schon, hatten ein gewisses Niveau, dass man die also nicht direkt beim ersten Mal packt mitunter. Und deswegen hatte ich durchaus meinen Spaß, auch jetzt wieder, als ich das zum zweiten Mal durchgespielt hatte. Bei FIFA ist einfach irgendwie die Hälfte reines Tutorial und die andere Hälfte hat keinerlei Herausforderung. Und deswegen neige ich dazu, den Story-Modus von Aces zu bevorzugen. Und während ich Aces jetzt zum zweiten Mal durchgespielt habe, glaube ich nicht, dass ich FIFA den Story-Modus noch einmal freiwillig durchspielen werde. Also war ich enttäuscht, was diesen Abenteuer-Modus angeht. Aber dann probierte ich die anderen Modi aus. Und klar, die 3 Turniere sind auch schnell durchgespielt, selbst wenn man die als Doppel und Einzel spielt. Aber dann gibt's noch den Trial Tower. Da muss man mit drei Leben versuchen, eine Reihe von, ich weiß nicht, wie viel das waren, 15 Herausforderungen oder irgendwie sowas zu meistern. Und gerade der dritte Trial Tower ist wirklich, ja, der hat es in sich. Da verliert man auch mal seine drei Leben und muss dann wieder von vorne beginnen. Also es gibt da keinen Zwischenspeicher. Habt ihr dann diese drei Trial Tower gemeistert, wird neuer Modus freigeschaltet, in dem ihr 100 Challenges spielen könnt und versucht dort alle Sterne und so weiter zu meistern, und das ist super spaßig und hat auch länger gedauert als gedacht, und ich brauchte insgesamt über 15 Stunden, um irgendwie alle Charaktere und Plätze freizuschalten. Hatte jetzt nach 20 Stunden aber auch erst zwei Drittel der 100 Challenges gemeistert. Ja, bei keinem anderen Mario Tennis Spiel brauchte man so lange, um irgendwie alles freizuspielen, und deswegen ist hier mehr als genug Inhalt vorhanden, auch für Singleplayer-Spiele. Ja, also man hat hier eigentlich nur ein Problem mit Inhalt, wenn man irgendwie Singleplayer mit Adventure-Modus gleichsetzt. Dann bin ich bei euch und sage, ja, das ist schlecht, aber der Singleplayer-Modus ist so viel mehr und insgesamt deutlich mehr als jedes andere Mario Tennis zuvor. Und das Wichtigste ist sowieso das Gameplay. Und da ist Mario Tennis Fever über jeden Zweifel erhaben. Es spielt sich wieder mehr wie ein Tennisspiel. Also die Positionierung auf dem Platz ist auch extrem wichtig. Dazu kommen eben die Fever-Rackets, die halt jetzt so den ganz normalen Mario Tennis-Wahnsinn irgendwie noch mit reinbringen, denn anstatt dass die Spezialschläge an den Charakter fest verankert sind, wie es noch bei Mario Power Tennis der Fall war, könnt ihr euch aus 38 Schlägern die Spezialschläge quasi auswählen. Also alles, was ihr mögt, sagt ihr, diesen Effekt mag ich, dann nehme ich den passenden Schläger dazu. Und im Doppel vielleicht einen anderen Schläger, dass man zwei verschiedene Effekte hat. Und das ist alles extrem spaßig, wild, ja, weil was machen diese Spezialschläge? Die vereisen den Platz oder ein Orkan wiegt über das Feld oder es werden Schlammpfützen generiert. Manche Schläger machen eure Gegner kleiner, dann haben die halt Schwierigkeiten, die Bälle zu erreichen. Oder ihr macht euch unsichtbar und dann muss immer der Gegner raten, wo ihr denn gerade eigentlich seid. Also das ist eine ganz tolle Varianz dabei, und das Beste daran ist, dass ihr jeden Spezialschlag kontern könnt. Und wenn ihr das schafft, dann hat auf einmal der Gegner, der euch eigentlich mit dem Spezialschlag schaden wollte, hat dann den negativen Effekt bei sich, anstatt dass ihr den habt. Und also dann klassisches Eigentor, wenn man so will. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Mechanik. Dazu kommt, dass jeder Charakter auch noch andere Stärken und Schwächen hat. Also der eine ist beim Lob besser, der andere hat immer so einen Spin dabei. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Stärkere Schläge, schwächere Schläge, das kommt da alles noch oben drauf. Und zum Glück ist dann die doofe Aces-Mechanik hier nicht mehr im Spiel vorhanden, die euren Schläger zerstört hat. Das fand ich relativ frustrierend bei Aces. Stattdessen könnt ihr Lebenspunkte verlieren, und falls diese auf Null fallen, müsst ihr im Doppel aussetzen für eine kurze Zeit. Und im Einzelspiel werdet ihr langsamer, und das ist halt doch deutlich besser. Und wer keine Lust auf diese Spezialschläge hat, der kann auch ganz normales Tennis spielen. Und auch da macht das Spiel sehr viel Spaß und gehört auch allein bei dem normalen Tennis zu den besten Tennisspielen der letzten 15 Jahre. Ganz, ganz, ganz spaßiges Spiel. Alleine, dass dieses Spiel so viel spielerische Varianz hat, hat dafür gesorgt, dass ich jetzt in 2 Wochen fast 30 Stunden gespielt habe und mit dem Multiplayer erst gerade angefangen habe. Und das zeigt, wie sehr ich dieses Spiel mag. Steuerung ist dann auch eher wie bei dem GameCube-Spiel. Also ihr müsst 2 Tasten nacheinander drücken, um entweder einen Stop oder Lob durchzuführen. Aber ihr könnt diese Funktion auch einfach auf die Schultertasten setzen, falls euch das lieber ist. Also auch da finde ich es gut, dass man einfach diese Möglichkeiten hat. Der Umfang stimmt, die Grafik ist toll, das Gameplay ist besser denn je. Wenn es einen besseren Adventure-Modus hätte, wäre es nochmal für viele wahrscheinlich das deutlich bessere Spiel gewesen. Es hätte eine deutlich bessere Wertung bei vielen Magazinen bekommen. Aber andererseits ist der Adventure-Modus eben irgendwie nur so ein 4-Stunden-Teil von 15, 20 Stunden Inhalt, und wenn man Multiplayer irgendwie dazu packt, dann werdet ihr nochmal dutzende Stunden extra damit verbringen. Und dann ist es kaum der Rede wert, dass man sagt, ach ja, der Adventure-Modus ist schlecht. Das ist eben nicht diese Mario Tennis Ultra Smash Situation, wo einfach das Spiel nichts hergegeben hat, außer diesen Knockout-Modus. Wenn der vorbei war, war das Spiel vorbei. Wenn der Adventure-Modus hier vorbei ist, habt ihr noch so viel andere Modi, die ihr spielen könnt. Und das ist toll. Mario Tennis Fever ist, wenn man eben die Nostalgiebrille ablegt, das beste Mario Tennis Spiel überhaupt wahrscheinlich. Also es ist zwar jetzt sehr früh, das zu sagen, ich muss da noch mehr Zeit reinstecken, aber ich habe in der Woche vor Fever alle anderen durchgespielt und haben dann Fever und habe gesagt, jo, das ist eigentlich das Beste. Es hat eben das Gameplay der neueren Spiele, aber den Wahnsinn des Gamecube-Spiels. Und deswegen finde ich, dass diese Mischung extrem gut passt. Für mich ist es eines der besten Switch-2-Spiele. Und wer Tennis mag, der sollte das Spiel kaufen. Und ja, die Preisdiskussion, da muss jeder selber für sich entscheiden, ob er 70 Euro für die Digitalvariante ausgeben möchte. Retail kostet das Spiel zum Aufnahmezeitpunkt 65 Euro bei Amazon und Mediamarkt. Keiner hinterfragt, so viel Geld für Resident Evil Requiem auszugeben, wo man im ersten Durchlauf so 10, 15 Stunden braucht, um es durchzuspielen und es aber dann auch eine Trophäe gibt, wenn man es unter 4 Stunden durchspielt. Wenn ihr bei Fever alles freispielt, seid ihr auch 10, 15, 20 Stunden beschäftigt. Wenn ihr dann Multiplayer noch spielt, kommen Dutzende Stunden dazu. Ja, in Resident Evil wird man auch, werden viele mehrmals durchspielen, aber nochmal, es geht mir einfach nur um den Vergleich. Nee, für ein Tennisspiel ist das Geld zu teuer, aber für ein Resident Evil Requiem ist es dann okay. Von daher muss jeder sich selber wissen. Für mich wird es wahrscheinlich einer der Spiele, die ich in diesem Jahr am meisten spielen werde. Und von daher klare Empfehlung, wenn ihr Sportspiele und besonders Tennisspiele mögt. Kommen wir jetzt zum Pokémon Day. 30 Jahre Pokémon, dementsprechend groß war die Erwartung an die Pokémon Presents und ich muss sagen, dass ich sie für ja, doch recht gelungen empfunden habe. Allerdings war das dann noch eher eine normale Pokémon Presents und nicht besonders anders oder spektakulär, weil gerade das Jubiläum gefeiert wurde. Ich war nur froh, dass das Tempo diesmal relativ hoch war und deswegen so gefühlt Ankündigung nach Ankündigung war und jetzt wenig Zeit mit diversen Mobile Games oder Pokémon Sleep irgendwie vergeudet wurde. Das war in früheren Jahren durchaus anders. Zu Beginn wurde eine Spielmusikkollektion angekündigt, wo eine Art Mini Game Boy als Audioplayer dient. Die Musik befindet sich dann auf 45 verschiedenen Cartridges, die alle im Design von Pokémon Rot und Blau gehalten sind. Das sieht alles nett aus, aber ist auch furchtbar unpraktisch und dass man so auf die Idee kommen konnte, dass man irgendwie alle Lieder auf 45 Cartridges verteilt. Also ich weiß nicht. Also wenn man vielleicht zwei hätte, okay. Aber dann für jeden Musikwechsel eine andere Cartridge reinstecken, super unpraktisch, ziemlich dämliche Idee. Wahrscheinlich bleibt es deswegen auch so eher ein Sammlergegenstand. Allerdings, wenn ich mir so angucke, wo das in den USA oder wo das hier in unserer westlichen Welt veröffentlicht wird, dann sehe ich irgendwie USA, Kanada und das Vereinigte Königreich, aber nicht Pokémon Center Deutschland. Also von daher werden wir das wahrscheinlich sowieso nicht kriegen. Es ist ja offiziell seit dem 27. Februar in genau diesen Ländern und Japan und so dann erhältlich, aber eben nicht bei uns. Dann wurde das offizielle Artwork der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 präsentiert und während des Events vom 28. bis 30. August werden dann erstmals Pokémon XP noch stattfinden. Das ist eine Fan-Convention von der Pokémon Company International. Vom 2. April bis zum 23. April können sich Fans auf diese Interessenliste für den mehrtagigen Pass anmelden und eintägige Pässe werden ab dem frühen Sommer verfügbar sein. Alle Finalmatches werden im Shea Center stattfinden. Das ist eine Arena, die dreimal so groß ist wie der Veranstaltungsort, an dem das Finale der Weltmeisterschaft 2025 abgehalten wurde. Und ja, über 3000 Spieler werden dann diesen August in San Francisco um die Weltmeisterschaftstitel kämpfen. Außerdem wird neben den Weltmeisterschaften zum ersten Mal Pokémon XP im Moscone Center stattfinden. Das ist also wie gesagt diese was ich eben erwähnt habe, diese Fan-Convention, und auf der werden dann eben, ja, interaktive Ausstellungen, Pintauschen, Cosplay-Showcases, es gibt Panels, Workshops zum Mitmachen, in Pokémon Center Pop-Up-Stores vor Ort, diverse Kollaborationen mit Partnern soll es da geben. Also es wird wahrscheinlich lohnenswert sein. Für das Pokémon-Sammlerkartenspiel wurde dann auch ein neues Set angekündigt, das 2026 weltweit erscheint, bringt dann halt viele Karten aus den alten Sets zurück. Pokémon Go feiert sein 10-jähriges Jubiläum und deswegen finden vom 7. bis 9. März irgendwie das Event 30 Jahre Pokémon grenzenlos statt, wo fast alle Pokémon, die in Pokémon Go bisher erschienen sind, erneut auftauchen. Von diesem Event wird es außerdem vom Dienstag, dem 3. März bis Freitag, dem 6. März, ein weiteres Event rund um die Kanto-Region geben. Und zu guter Letzt gibt es dann hier noch einen Promocode, mit dem ihr eines der ersten Partner-Pokémon der Kalos-Region erhalten könnt. Go Tour Kalos. Alles zusammengeschrieben und groß. Einfach im Pokémon Go Webstore eingeben. In Pokémon Masters X ist nun Rot als Version von 1996 mit Pikachu als Meistergefährte EX verfügbar. Zudem ist ab sofort das Meistergefährten X-Paar Florian und Ugepon verfügbar. Ab dem 2. März um 7 Uhr erscheinen Juliana und Terrapagos mit Jubiläumsoutfits und beim Login könnt ihr außerdem 3000 Juwelen erhalten. Darüber hinaus wird es so spezielle Fotomissionen geben. In diesen Missionen könnt ihr dann so einen speziellen 30 Jahre Feier-Fotorahmen und andere Belohnungen abgreifen. In Pokémon Sleep wurden Mew-Missionen hinzugefügt, mit denen Mew entdeckt werden irgendwie kann. Und ja, in Zukunft folgen dann noch Latias und Latios. Aber wann genau, wissen wir nicht. Pokémon im neuen Outfit erscheinen zur 30-jährigen Feier von Pokémon in Pokémon Café Remix. Seit dem 28. Februar könnt ihr 3 Pokémon hinzufügen, die erstmals in der Kanto-Region entdeckt wurden. Zur Feier des Pokémon Day stürzen sich in Pokémon Unite Arctos, Zapdos und Lavados ins Getümmel. Dieses Trio legendärer Vogel-Pokémon wird in Kämpfen spielbar sein. Ihr könnt euch die also ab sofort in der Unite-Lizenz schnappen. Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket hat dann seit dieser Woche auch ein neues Set, wundervolles Paldea, haben das nochmal vorgestellt und den Booster-Pack und die neuen Missionen irgendwie gezeigt. Pokémon Champions, das neue Spiel, soll im April 2026 für Nintendo Switch veröffentlicht werden und im Laufe des Jahres dann auch für Smartphones. Eine Switch 2 Edition wurde nicht angekündigt. Fans, die das Spiel dann herunterladen, werden in ihrem spielinternen Postfach ein Tragoran erhalten. Außerdem wird es eine besondere Kampagne geben, in deren Rahmen Fans Megasteine für Pokémon erhalten können, die ihr dann im Pokémon Legenden ZA nutzen könnt, um Mega-Entwicklungen durchzuführen. Und wenn wir schon mal Pokémon Legenden ZA sind, in Illumina City erscheint mit dem erstmaligen Auftritt von Mega Knackrack Z ein weiteres mächtiges, mega entwickeltes Pokémon. Zudem werdet ihr in Pokémon Legenden ZA bald mit Pokémon Home irgendwie verlinken können. So könnt ihr dann die Pokémon, die ihr in ZA gefangen habt und trainiert habt, dann auf Pokémon Home übertragen und bestimmte Pokémon aus bisherigen Pokémon-Videospielen in dein Team in ZA aufnehmen. Leider wurde nicht explizit genannt, ab wann das der Fall ist. Außerdem soll im März Pokémon XD in Nintendo Classic GameCube für die Switch 2 erscheinen, was besonders interessant ist, weil Pokémon Colosseum ist noch nicht erschienen, aber Pokémon XD hat jetzt einen Termin für März. Vor etwas über einer Woche wurde Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition für Nintendo Switch angekündigt und die sind seit dem 27. Februar für 19,99 € erhältlich. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich die Spiele im Jahr 2004 gespielt und auch die neue Optik gefeiert habe. Großer Sprung gegenüber der Originalversion und insgesamt ein gelungenes Remake. Die Gebrauchtpreise der Spiele haben sich in den letzten Jahren wahnsinnig nach oben entwickelt. Die GBA-Spiele im Karton und Anleitung gehen für 180, 200 Euro oder mehr weg. Module kosten gerne mal 80 Euro. Und da muss man immer aufpassen, auch dass man keine Fälschung erwischt. Aus diesem Gesichtspunkt habe ich dann gerne 20 Euro bestellt, um eben diese Spielefassung wieder legal spielen zu können. Allerdings sind 20 Euro irgendwie auch die oberste Grenze. Und ich bin froh, dass die Gerüchte wegen 30 Euro sich nicht bewahrheitet haben. Also, als die Gameboy-Spiele für den 3DS veröffentlicht wurden, haben die, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und auch Feuerrot und Blattgrün sind quasi 1-1 Umsetzungen der alten Spiele. Nicht mal alle Sprachen sind enthalten. Nein, die deutsche Fassung kostet 20 Euro, die englische Fassung kostet 20 Euro, die französische Fassung kostet 20 Euro und das gilt eben für jede Sprache. Deswegen ist der eShop da gerade sehr geflutet, weil man jede Sprache quasi einzeln kauft. Das war damals bei den Originalspielen auch der Fall, hätte aber im Jahr 2026 nicht mehr nötig sein sollen. Spricht halt einfach dafür, dass die alten ROMs genutzt haben und jetzt verkaufen, anstatt die diese großartig anzupassen. Immerhin bekommt diese Switch-Fassung Pokémon Home-Unterstützung das ist schon mal etwas, sage ich jetzt mal. Das ist wenigstens eine Verbesserung, die sie dann irgendwie da noch reingebracht haben. Ich habe aktuell meinen Spaß mit Feuerrot, das jetzt am 65 Zoll TV gespielt und dann wieder an meiner Switch OLED im Handheld-Modus, was dann ein richtig gutes Erlebnis ist und ich glaube, da werde ich das jetzt tendenziell auch weiterspielen. Ich habe da meinen Spaß, es ist aber einfach 1:1 das alte Spiel. Für Pokémon Pokopia wurde noch ein Stereo-Rotom angekündigt, es kann als DJ-Rotom mithilfe von Ingame-CDs klassische Musik aus Pokémon-Videospielen abspielen. Schlaraffel wird als Chefkoch in Pokopia für das Wohlbefinden sorgen, wenn ihm die richtigen Zutaten gebracht werden und jedes Pokémon bevorzugt andere Speisen und Ditto kann dann von Essenseffekten profitieren und so beispielsweise mehr Blumen bewässern. Das sieht alles nett aus und ich freue mich auf den 5. März, wenn dann endlich Pokopia erscheint und ich glaube, dass Pokopia von manchen so ein bisschen unterschätzt wird. Ich denke, das könnte eins der meistverkauften Switch-Spiele oder Switch 2-Spiele in diesem Jahr werden. Wie gesagt, alles nette kleine Ankündigungen, aber alles relativ typisch für eine Pokémon-Präsenz, vielleicht mit Ausnahme dieses Gameboy-Musik-Players. Aber der Höhepunkt war dann demzufolge die Ankündigung der 10. Generation namens Pokémon Wind und Pokémon Welle. Und zwar direkt mit den Partner-Pokémon Praubel, Pomfifi und Gekua. Praubel ist der neue Pflanzenstarter im Spiel und dank der großen Augenbraue erinnert es etwas an Angry Birds. Pomfifi scheint sich so als Fanfavorit herauszukristallisieren, aber wer kann bei einem Hundefeuer-Pokémon angelehnt an einem Zwergspitz denn auch Nein sagen? Und mit Gekua haben wir dann eine Echse als Wasserstarter. Welche ich nehme, entscheide ich erst, nachdem ich dann auch die Evolution gesehen habe, denn manchmal zerstören die späteren Designs die späteren Evolutionen das Design des Starter ziemlich und warte ich da noch ab. Auffallend bei Pomfifi und auch Pikachu im Trailer ist, dass es diesmal Fell samt Struktur irgendwie haben, anstatt einfach nur eine flache Textur. Und da ich gerade Pikachu erwähnt habe, sahen wir im Trailer auch mit Winchu und Welchu einen männlichen und weiblichen Pikachu gekleidet, wie Touristen im Urlaub. Und wir haben absolut keine Ahnung, welche Relevanz das für das Spiel haben wird. Sind das jetzt neue NPCs? Kann man seine Pokémons irgendwie einkleiden? Wir wissen es nicht. Und auch die offizielle Webseite hat dazu bisher keine Information hinterlegt. Das Spiel wird auch erstmals brasilianisches Portugiesisch als Sprachoption anbieten. Und je nach gewählter Spielversion hat euer Hauptcharakter ein anderes Outfit. Allgemein haben die halt eine Kappe, einen Rucksack und irgendwie ein Gerät, was vielleicht ein Hoverboard sein könnte. Die Ankündigung hatte für mich mehrere Überraschungen. Zum einen hat die Community diese Ankündigung extrem positiv aufgenommen und ich frage mich wirklich, wann das letzte Mal bei einem Hauptteil, bei einem Pokémon-Hauptteil der Fall war. Und weiterhin hätte ich nicht damit gerechnet, dass das Spiel erst 2027 erscheinen wird. Damit sind das mitunter 5 Jahre nach der letzten Generation und das wäre damit die längste Wartezeit, die es jemals zwischen den Generationen gab. Und was irgendwie witzig ist, dass da jetzt manche sich genau darüber aufregen und sauer sind, aber andererseits hieß es ja immer, dass Game Freak sich mal Zeit nehmen soll, da keiner mehr so einen unfertigen Release voller Fehler haben möchte, wie zuletzt bei Karmesin und Purpur. Ich finde es gut, dass die dann aus diesen Fehlern offensichtlich gelernt haben. Ich meine, Legenden ZA wurde ja auch angeblich mal verschoben. Das war auch früher eigentlich geplant und da hat die Optimierung und auch die Switch 2-Fassung gut getan. Und ich freue mich, dass die neue nächste Generation auch exklusiv für die Switch 2 sein wird. Denn Game Freak hat in der Vergangenheit gerne gewartet, bis sie eine neue Nintendo-Hardware auch mit exklusiven Pokémon unterstützt haben. Wir erinnern uns noch daran, dass Ultramond und Ultrasonne 2017 exklusiv für den 3DS erschienen sind, anstatt dass man zusätzlich auch noch eine HD-Fassung der Spiele für die Switch veröffentlicht hat. Ich mag Pokémon Legends ZA, aber man merkt eben auch, wie das Spiel von der Switch 1 zurückgehalten wird. Stichwort 2D-Fenstertexturen. Und es gab genug Stimmen im Internet, dass die Generation 10 auch für die Switch erscheinen würde. Aus dieser Sicht ist der Release 2027 auch nicht verkehrt gewählt. Aktuell befinden sich 17,37 Millionen Switch 2 im Umlauf und bis Ende des Jahres werden das 25 Millionen oder mehr sein. Bis Wind und Welle dann wirklich erscheinen, dürften sich über 30 Millionen Switch 2 verkauft haben. Sprich, die potenzielle Käuferbasis ist nochmal deutlich größer und Pokémon wird ja auch dafür sorgen, dass sich dann viele Leute 2027 erstmals eine Switch 2 kaufen werden. Also 2027 sollte ein großes Jahr für Nintendo werden. Bleibt eben die Frage, was dann der große Weihnachtstitel 2026 wird, wenn jetzt eben Pokémon wegfällt. Ich hoffe weiterhin, dass es ein 3D-Mario-Spiel sein wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Luigi Mansion 4 ein Kandidat sein könnte. Der Vorgänger verkaufte sich über 14 Millionen Mal und wäre ein perfekter Oktobertitel, zumal Next Level Games letztes Spiel Mario Strikers Battle League war und das ist auch schon wieder 4 Jahre her. Und Luigi's Mansion 3 wurde vor 7 Jahren veröffentlicht. So oder so bin ich ziemlich sicher, dass die Nintendo-Spiele für den Herbst noch gar nicht angekündigt sind. Selbst ein Mario Bros. Wonder wurde damals erst so 5 Monate vor dem Release angekündigt. Also sollte es eine Direct im März oder April geben, könnte was angekündigt werden. Ansonsten ist wahrscheinlich Juni der letzte Zeitpunkt, wo noch was für dieses Jahr angekündigt wird. Ja, und ich denke, dass ein Fire Emblem Fortune's Reef nicht der große Herbsttitel sein wird. Der meistverkaufte Titel war Three Houses mit knapp über 4 Millionen Verkäufen. Und ich glaube nicht, dass dann Nintendo mit so einem Spiel irgendwie ins Weihnachtsgeschäft zieht. Ich halte für den Titel immer noch ein Release zwischen Juni und August für möglich. Außerdem ist die erste Jahreshälfte von Nintendo so gut gefüllt mit Mario Tennis FIFA, Pokémon Pokopia, Yoshi's and the Mysterious Book, Xenoblade Chronicles X Switch 2 Edition, Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition, Tomodachi Life, auch wenn es keine Switch 2 Edition bekommt. Aber dann fände ich es irgendwie extrem merkwürdig, wenn man so das erste Halbjahr so viele Spiele hat und dann auf einmal im Herbst nichts mehr veröffentlicht oder wenig. Das haut für mich nicht hin. Dann hätte man auch einfach Pokopia erst im Oktober oder so veröffentlichen können, statt im März. Also bleibe ich zuversichtlich, dass noch einige Spiele für dieses Jahr angekündigt werden. Vielleicht sogar von Game Freak selbst. Stichwort Remake eines alten Pokémon-Spiels zur Überbrückung bis Gen 10. Aber zurück zu Wind und Welle. Die Optik macht einen enormen Schritt nach vorne. Ja, es gibt immer noch niedrig aufgelöste Texturen, aber die Beleuchtung ist auf einem ganz anderen Niveau. Das Wasser mit den Wellen sieht herausragend aus und allgemein wurde die Umgebung massiv verbessert. Ja, nun steht man an einer Küste und sieht in der Ferne Berge, die noch immer wie Berge aussehen, während bei Karmesin und Purpur da manchmal sehr flache Texturen und Geometrie rauskamen, die im schlimmsten Fall am N64 irgendwie erinnert haben. Wer Karmesin und Purpur auf der Switch 2 spielt, kann die Spiele immerhin in 4K genießen, aber die Probleme mit der Umgebung und auch mit der Lebendigkeit der Open World bleibt bestehen. Wind und Welle geht da einen Schritt weiter und das wünsche ich mir eben auch von einem exklusiven Switch 2 Spiel. Und ja, der Trailer von Wind und Welle lief mit 30 FPS. Wir müssen also abwarten, was das für das Spiel bedeutet. Aber es ist immer noch über ein Jahr Zeit, das zu optimieren. Und vielleicht werden es am Ende 60 FPS oder es bleibt bei den 30 FPS. Aber solange die dann stabil sind, wäre das weniger schlimm. Müssen wir schlicht und ergreifend abwarten. Ich mag das Setting, ich mag diesen Look von Indonesien, Südostasien, diverse Küsten mit Inseln und Stränden, dann aber auch Vulkane und Gebirge, Regenwälder und Dschungel oder jetzt hier ein Sumpf haben wir auch gesehen und diese Vielfalt wird es halt alles in diesem Spiel geben und das finde ich klasse. Bin gespannt, ob es auch Städte im Spiel geben wird. Davon haben wir nichts gesehen. Wir haben nur ein Pokémon Center gesehen, so eine Pokémon Center und Shop Kombination war wie in Karmesin und Purpur einfach so als Stand, an dem man hingehen kann, also kein richtiges Gebäude, in dem man reingehen kann. Dafür scheint man tauchen zu können, um den Meeresgrund zu erkunden. Zumindest wurde eine Art Tauchfahrt im Trailer gezeigt. Fände ich extrem spannend, wenn wir also neben Land dann auch unter Wasser unterkunden könnten. Die große Frage bleibt aber, wird es eine Sprachausgabe geben oder wird es weiterhin die seltsamen, stummen Zwischensequenzen älterer 3D-Pokémon geben? Gerade bei ZA störte mich die fehlende Sprachausgabe enorm. Auf diese Beantwortung müssen wir uns wohl aber auch noch einige Monate gedulden. Und so lässt sich zusammenfassen, dass der Ersteindruck extrem gut war, aber noch viele Details offen sind. Beispielsweise haben wir auch keine neuen Pokémon abseits der Starter gesehen und welches neues Gimmick irgendwie eingeführt werden wird, unklar. Der 2027er Release ist gut, so dass mehr Zeit für Optimierung vorhanden ist. Und es heißt ja nicht zwingend, dass das Spiel erst im Herbst 2027 erscheint. Immerhin haben wir die Starter schon gesehen und die werden normalerweise nicht beim ersten Reveal veröffentlicht. Es ist also durchaus möglich, dass das Spiel vielleicht sogar im ersten Quartal 2027 erscheinen könnte, besonders wenn Nintendo und Game Freak nochmal am Ende des Geschäftsjahres die Geschäftszahlen pushen möchten. Ich werde natürlich weiterhin darüber berichten, werde mich aber nun weiter Resident Evil Requiem und Pokémon Feuerrot widmen, während ich auf Pokémon Pokropia warte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Thomas.